Ich würde sagen, das ist Ihr Virenscanner. Schönen Feierabend.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 38 vom Wartungsfenster. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf.
Wie üblich.
Hallo. Wie üblich. Ja, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir aufgenommen haben, weil ich habe ja 3 Wochen im Urlaub.
Ja, hat aber keiner, verweilt. Das hat ja keiner mitbekommen.
Hat mich keiner vermisst.
Nein, so meinte ich das nicht. Keiner von unseren Hörern hat das
vermisst.
Sie mussten nichts missen, hätte
genau,
ich jetzt
formuliert.
Genau,
weil wir haben ein wenig vorgearbeitet.
Ja.
Und weil jemand anders quasi ab nächste Woche 3 Wochen im Urlaub ist, müssen wir auch heute wieder vorarbeiten. Gefühlt bist du nur im Urlaub, ne?
Was bitte? Gefühlt bin ich nur im Resturlaub, nein.
Oh, jetzt kommt dieses Resturlaubsthema wieder, ey. Nein, Spaß beiseite. Nee, ich muss gestehen, ich habe ziemlich viel Bock heute aufzunehmen. War ja eine lange Zeit der Abstinenz, wobei ich auch sagen muss, das war doch ein ganz, ganz erholsamer Urlaub.
Ja.
Ja, das war ganz nice. 3 Wochen, eine Woche hatte meine Frau Urlaub, 2 Wochen hatte ich dann quasi alleine mit den Kindern Dead Ops. Mhm. Aber ne, kein Grund zur Sorge, die sind jetzt nicht irgendwie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Meine Größeren haben ja jetzt noch 3 Wochen Ferien, der Jüngste ist jetzt wieder in der Kita. Ja, und ich bin ja quasi auch schon ab letzter Woche wieder im Dienst, wobei heute erster Tag im Büro. Die letzten Tage hatte ich ja dann noch Homeoffice, um mich langsam wieder an die Arbeit zu gewöhnen.
Mhm. Also quasi warst du noch nicht da.
Ich war da. Wir haben uns ja sogar, wir haben uns ja sogar letzte Woche Freitag gesehen. Als ich eigentlich mein neues Auto abholen wollte.
Eigentlich.
Kinder, lasst die Finger von diesen E-Autos. Die sind schlimmer als Hyper-V. Ja? Schräg angeguckt, zack, Fehlermeldung.
Oh. Das ist hart.
Ich gehe nicht davon aus, dass ich heute noch einen Anruf bekomme, dass ich ihn abholen kann. Ja, da vielleicht in einer der nächsten Folgen mehr. Ja, wie hast du denn die letzten 3 Wochen verbracht?
Ja, man denkt ja immer so, ne, ist so Sommerloch, das ist ja, da ist ja niemand da.
Genau,
ne? Die Kunden sind ja auch alle
genau,
in Urlaub
ja
und so.
Urlaub?
Ja.
Ja,
ja, so kam mir das gar nicht vor.
Du hattest ein bisschen Kirmes, ne?
Es war einfach wahnsinnig viel los. Ich kann dir noch gar nicht mal so genau sagen, woran das lag. Ich krieg da auch nicht so richtig den Finger drauf. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich zum Beispiel von dir unheimlich viel Arbeit hinterlassen bekommen hätte vom Urlaub.
Eigentlich gar nichts.
Eigentlich gar nichts, genau. Oder auch, dass ich, keine Ahnung, Dinge getan hätte, die sonst du erledigt hättest. Nö, wüsste ich jetzt nicht. Trotzdem waren die letzten 3 Wochen doch sehr, sehr geschäftig.
Das ist eigentlich immer kurios, ne? Ich meine, wir haben das ja schon seit ein paar Jahren, dass wir beide quasi uns zum Sommerurlaub hin abwechseln. Ich meine, klar, ne? Sommerurlaub ist ja, oder sagen wir so, die Zeit um die Sommerferien, das ist ja immer so die typische Urlaubszeit. Jetzt haben wir natürlich bei uns, die allermeisten Kollegen haben halt keine Kinder mehr im schulpflichtigen Alter. Die sind sehr dankbar dafür, wenn sie nicht in den Sommerferien nehmen müssen. Wir beide wechseln uns ja dann auch mal zu den Sommerferien ab in einer kurzen Phase, wo wir dann doch beide nochmal da sind und dann geht der andere in Urlaub. Ja, und eigentlich ist es immer das Gleiche, ne? Also eigentlich kommt der Urlaub immer irgendwie ungelegen.
Ja,
darf man ja nicht laut sagen, aber irgendwie ist das schon so, ne?
Ist tatsächlich so. Wir haben ja jetzt noch diese eine Woche und dann ab nächster Woche muss ich dann 3 Wochen weg. Dann denkst du eigentlich, so mitten in Projekten und es wäre so viel zu tun. Aber ganz ehrlich, ne, sobald du ja im Urlaub bist, dann ist das kein Hindernis mehr vom Abschalten.
Ja, hast ja jetzt was zu tun. Kannst ja jetzt für den Aruba Certified Switch Professional lernen.
Super, ja, ich genau das, was ich tun möchte in meinem Urlaub.
Ja, total. Ne?
Wieder
aber
für Zertifizierung.
Ja, Moment, du hast das angezettelt. Ich hätte das jetzt weiter ausgesessen.
Du hast das ausgesessen.
Du hast ja gesagt, ja, hier im Oktober müssen wir. Wobei ich mich, was mich da total nervt, ist, warum gibt es da eigentlich kein beschissenes Delta? Warum muss ich diese ganze Prüfung eigentlich nochmal machen?
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, das war auch bei dem Mal davor so. Ich habe bei den,
ja. Typisch ist ja so der Fall, wenn es ja nur um die Rezertifizierung geht, dann gibt es ja häufig so Delta-Exams. Aber irgendwie, wir müssen da nochmal komplett durch. Mal gucken, was das da die Guide hergibt.
Sehr schade.
Ja, mal schauen.
Ja, wir wissen auch, wie diese Study Guides so für gewöhnlich sind, ne?
Ich habe mich noch nicht getraut, reinzugucken.
Ich auch nicht, aber ich weiß ziemlich genau, dass wir beide irgendwie so spätestens auf Seite 5 so sagen werden, oh mein Gott.
Genau, warum? Der hat 100 Seiten mehr als der letzte.
Ja, ich hoffe 100
also
Seiten.
Für die vergangene
Anhang und
Aruba
so.
Switching Professional.
Hoffentlich.
Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich konnte ja dann doch auch im Urlaub nicht ganz die Finger vom Handy und sonst was lassen. Deswegen ist mir ein lustiger Tweet über den Weg gelaufen und ich fühlte mich spontan auch in meiner Funktion als jemand, der ja schon seit vielen Jahren Auszubildende begleitet, ein bisschen getriggert. Und zwar habe ich da einen lustigen Tweet von dem guten Grauhut gefunden, der sich ein wenig darüber aufgeregt hat, dass Auszubildende versuchen, jetzt auch die ganzen neuen AI-Sachen einzusetzen und dann irgendwie versucht haben, eine Nextcloud-Config via ChatGPT zu bauen.
Okay.
Das kann man mal versuchen, aber ist eigentlich schon der falsche Ansatz, ne? Weil eigentlich, ne, gerade bei sowas solltest du ja verstanden haben, was du da tust oder gerade auch im Rahmen der Ausbildung ist ja wichtig zu verstehen, was tue ich denn da eigentlich, bevor man das Ganze von Tools erledigen lässt. Mhm. Ich habe dann aber trotzdem auch mal versucht, was passiert, wenn ich ChatGPT frage, sag mal, mach mir doch mal eine Config für einen Aruba-Switch. Mhm. Fun Fact, wenn du zum Beispiel sagst, hier, ne, schmeiß mir mal eine Config für, keine Ahnung, WLAN 999 für ein Aruba OS raus, spuckt er dir tatsächlich Command Lines aus.
Okay, und? Passen die?
Nein. Also das sieht alles...
Und?
Also, das,
hättest du das gewusst, wenn du...
Ja, good point. Das sieht schon alles sehr Cisco- und Arista-lastig aus. Fun Fact, wenn du ihm sagst, bei Juniper kriegst du auch Juniper-Zeug raus.
Ach.
Ob das, aber auch die sahen syntaktisch sehr nach, also das sah schon nach Juniper aus, aber ich habe das da mal kurz getestet, nee, das ging auch nicht fehlerfrei durch und auch bei den Aruba OS-Sachen, das ging auch nicht fehlerfrei durch. Also da sind schon so Sachen drin, das scheint halt irgendwie Cisco-spezifisch zu sein, was das in der Aruba-Config drin haben soll. Kann ich dir jetzt nicht sagen, aber der Punkt ist ja interessant, wenn du halt keine Ahnung hast,
dann kannst du das nicht beurteilen.
Dann kannst du das nicht beurteilen.
Und dann sitzt du mit deiner von der AI geschriebenen Switch-Config beim Kunden und lässt die Welt brennen.
Ha. Oh, das geht halt einfach nicht, ne? Und du weißt halt nicht, warum.
Genau, im Zweifel brennt dann die Welt.
Ja. Je nachdem, ob du das in der Pod machst oder nicht, ist das natürlich schon ein bisschen dumm. Aber die Diskussion rund um ChatGPT ist ja auch immer, soll das zum Beispiel auch im Rahmen von Ausbildung, von Schule, soll das eingebunden werden? Ich denke ja, bring den Leuten bei, wie sie diese Tools nutzen.
Sinnvoll benutzen können.
Ja, genau, sinnvoll benutzen. Mhm. Aber es gibt ja davon auch so eine analoge Ausprägung. Und diese analoge Ausprägung ist ja, ich google einfach so lange und gehe die ganzen Treffer von oben nach unten durch, bis irgendwas funktioniert hat.
Reddit und Stack Overflow.
Help me Stack Overflow, ne? Ja. Das ist ja tatsächlich auch etwas, was wir auch immer mal wieder beobachten, wo wir dann immer ein bisschen helfend eingreifen müssen, weil das ist der falsche Ansatz, ne? Wenn die Leute dann anfangen, einfach wild rum zu googeln, und dann einfach reinhacken, ohne es zu verstehen. Das ist halt blöd. Mhm.
Ja, gerade lustig im privaten Umfeld interessiert sich jemand für eine IT-Ausbildung bei mir. Für entweder Anwendungsentwicklung oder Systemintegration und weiß noch nicht so ganz genau. Und er fragte mich so, was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr weiter weißt mit einem Problem? Ich so, ja, kommt drauf an, ne? Manchmal einfach drüber schlafen, manchmal... keine Ahnung, Runde gehen, mal drüber nachdenken oder ich unterhalte mich mit jemandem auf der Arbeit darüber und da kommen dann vielleicht noch Dinge hoch, an die ich noch nicht gedacht habe oder so. Sagt, ja, er kennt auch einen Anwendungsentwickler und ja, wenn der nicht weiter weiß, dann geht er auf Stack Overflow. Dachte ich, Ja, okay. Ne?
Weil kann man der machen.
Halt ne, mit Googlen die meisten seiner Probleme lösen kann. Ne?
Ja, ich meine, wir googeln ja auch oft rum.
Ja, ständig.
So ist es ja nicht, ne? Gerade wenn ständig. Das so Fehlermeldungen irgendwie bei Google reinschmeißen. Aber ich glaube, die Magie ist ja, dass man das, was man dort findet, bewerten genau. kann.
Ja,
ich hatte das auch mal. Ich hatte mal eine Fehlermeldung bei einer Vsphere-Umgebung und da ging irgendwas nicht. Und dann saß der Kunde neben mir und das Erste, was ich gemacht habe, ist diese Fehlermeldung nehmen und bei Google reinschmeißen. Also, das kann ich aber auch. Und ich sehe, okay, und welchen von diesen, guck mal, die ersten drei Links sind alles voll im WKB-Artikel. Welchen von den drei nimmst du jetzt?
Ja, schöne Grüße.
Nee, aber das ist ja so. Ne? Also, es geht ja immer darum, dass man das, was man da findet, auch bewerten kann. Ist das jetzt passend für mein Problem oder ist es das nicht?
Ja, oder du findest einen Artikel, der irgendwie verwandt ist mit deinem Problem und du musst das Ganze noch mit 20% eigenem Wissen ergänzen, um es auf dein Problem anzuwenden.
Transferleistung,
genau.
Ja, oder genau, wenn man dann halt irgendwelche Sachen gefunden hat, die man dann entsprechend umbauen kann. Das ist ja gerade so, ich habe das halt immer wieder, wie so PowerShell oder so Bash-Zeug baue. Ne?
Ja.
Ich bin ja auch jemand, der seinen Code immer wieder schön recycelt und oder dann findest du mal irgendwo so ein Code-Snippet, wo du denkst, okay, das ist schon mal 85% von dem, was ich haben will. Das muss ich dann halt nur entsprechend zurechtdengeln.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch okay. Gerade wenn du dann auf Fehler triffst und du dann halt weißt, okay, das geht jetzt nicht, dann muss ich da und da dran. Ne? Aber wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weitergehen, ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen netzwerklastig, gerade so ein Netzwerk oder Effekt in Netzwerken sind Dinge, die kannst du nicht googeln.
Nein. Mm-mm. Nein, überhaupt nicht.
Ja?
Ja, also klar, wenn du jetzt zum Beispiel hast eine reine Beobachtung, ne, ich habe auf einem Interface Drops oder ich habe bestimmte Fehler da drauf, ne, wenn du dann diese Beobachtung schon hast und danach dann googeln kannst, dann findest du vielleicht Hinweise darauf, aber du musst es immer noch zusammensetzen.
Google mal nach, weiß ich nicht, HP Networking oder
Drops
HP
auf Interfaces, okay, vergiss, was ich gesagt habe.
Da findest du alles mögliche, aber nicht das, was du suchst.
Ja, das stimmt. Für Drops ja. Aber für andere Fehler schon eher.
Ja.
Oder für Fehler schon eher wäre die richtige Formulierung.
Ja, oder wenn du halt wirklich einfach so Configs suchst, ne? Also oft hast du ja gerade so im Netzwerkumfeld so ein Ding, was ich auch immer wieder mir zusammensuche, ist so USPF-Configs, ja. Je nach Switch, also weißt du, ich weiß, wie USPF funktioniert, aber weißt du, dann suchst du halt so ein bisschen diesen Quickstart, ne? So, du brauchst so die ersten drei Zeilen Config und dann schraubst du den Rest im Notepad zusammen und dann.
Ja, okay. Ehrlicherweise, diese Quickstarts sind dann meistens Configs, die man irgendwann mal bei Kunden gemacht hat, weil du brauchst nicht jeden Tag USPF, aber irgendwo hast du schon mal
irgendwo gemacht. In meiner OneNote schlummert das dann immer rum.
Genau.
Ja.
Mhm.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also ne, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier googeln oder so verteufeln.
Nein, überhaupt nicht.
Aber
nee, so war das vorhin auch gar nicht gemeint, aber ich fand ja diese Frage auch interessant. Was machst du eigentlich, wenn du ein Problem hast, wo du jetzt nicht weiterkommst? Und der Blick von außen, ne, so als Laie da drauf ist, okay, der Anwendungsentwickler muss ja nur googeln, was machst du denn, wenn du
ein Problem
hast?
Er hätte jetzt auch sagen können, ne, statt ich gehe dann bei Stack Overflow, hätte auch sagen können, ich belästige Kollegen per Teams.
Das hätte auch sein können, ja.
Macht aber nicht.
Ne? Aber was ich vielleicht für jemanden, der da nicht in der Materie drin ist, eben versteckt, okay, davor sind halt 95% der Arbeit stammt aus dem Wissen der Person und die restlichen 5% googelt man dann im
Zweifelsfall. Hattest du das eigentlich bei deiner letzten Microsoft-Prüfung auch? Da hast du doch vorher am Anfang von dem XM, ich glaube, das gehört gar nicht zu dem Original-XM dazu, sondern es ist so, davor geht es ja darum, da hast du so 5 oder 10 Fragen, die so deinen Wissensstand abklopfen sollen. Wo es dann darum geht, hast du dies oder jenes gemacht? Hast du das selber gemacht? Hast du es unter Anleitung gemacht? Hast du andere Leute darin unterwiesen? Bist du Experte oder so? Ich bin auch mal sehr unsicher, was ich da anklicken soll.
Ja, ich bin da immer sehr, sehr, ja, häufig sind es aber auch wirklich Dinge, die wir ja lernen, weil wir eine Zertifizierung machen müssen.
Ja, aber wenn dann da kommt.
Ja, also dieses Szenario ist da einfach nicht abgebildet.
Da
ne?
hast du schon mal Conditional Access Policies gemacht. Was soll ich da, also ich klicke dann immer so, ja, habe ich schon oft gemacht und meistens auch fehlerfrei und dann lieferst du nachher so 950 Punkte ab.
Ja, ja. Ist schon unter Anleitung und ich halte mich auf dem Gebiet. Genau, ich würde niemals, glaube ich, diesen obersten Punkt, ich bin ein Experte auf dem Gebiet.
Das ist doch eine Fangfrage, oder? Ne? Auf jeden Fall.
Ich glaube, die klickt die überhaupt jemand an?
Ja, wahrscheinlich, wenn du das auch anklickst, dann ist so Instant Fail. dann kriegst du die ganz harten Fragen. Und dann sagt sie einfach, okay, wenn du es wissen willst, dann,
genau.
Ne, dann gib ihm. Aber gut.
Wir waren eigentlich noch im Intro oder so.
Apropos Intro, wir sollten das vielleicht mal auflösen. Ihr werdet euch vielleicht gerade gewundert haben, dass es diesmal nicht um IMO Resolutions oder den GLH V3 ging. Wir wollten einfach mal was Neues ausprobieren.
Sehr ungewöhnlich für uns, genau. Ja.
Auch so Gewohnheitstiere, wie wir probieren manchmal einfach neue Dinge aus.
Ne? Also ich muss jetzt sagen, da hat der Patrick mich eben vor verendete Tatsachen gestellt, dass wir das heute so machen. Alles gut.
Ich habe deinen zögernden Blick heute Morgen schon gesehen, als ich dir die falsche Kaffeetasse geben wollte.
Ja. Kennst mich halt, ne? Ja. Ist so, ja. Ich bin halt echt ein Gewohnheitstier.
Alles gut. Da ist auch nichts Schlimmes dran. Kommen wir mal langsam zu den Themen, weil es gab eine ganz lustige Änderung, beziehungsweise ein ganz neues Produkt ist bei Microsoft jetzt live gegangen. Wir hatten es ja in einer der letzten Folgen, als wir uns mal über das Thema Azure Virtual Desktop und Windows 365 Cloud PC unterhalten haben und als ob wir danach gerufen haben, ist Windows 365 Frontline jetzt in die General Availability gegangen. Mhm. Was ist das Ganze? Du hast dieses, oder wenn du ein Schichtsystem hast oder viel Teilzeitmitarbeiter hast, dann hast du ja durchaus bei diesen Cloud-PC-Sachen, wo ja jeder Mitarbeiter quasi einen eigenen Rechner hat. Mhm. Ist ja nicht über Azure Virtual Desktop, dass sich die Leute dann zum Beispiel einen Multisession-Host teilen, sondern da hat jeder seinen Rechner. Dann hast du ja das Problem, dass du, wenn du zum Beispiel ein Schichtsystem hast mit, keine Ahnung, normalerweise 50 Arbeitsplätzen, aber drei Schichten, dann brauchst du ja dann irgendwie 150. Ist ja blöd, ne? Mhm. Und an der Stelle setzt dann Windows 365 Frontline an. In dem Sinne, wie sagen, wir erlauben, wir lizenzieren nicht eine fixe Menge an PCs pro Benutzer, sondern du sagst halt, ich brauche halt im Schnitt, keine Ahnung, 50 PCs. Mhm. Und dann werden die zur Verfügung gestellt und dann können die Mitarbeiter, auch mehrere Mitarbeiter, eben diesen einen PC nutzen. Also statt 150 für ein Dreischichtsystem muss er halt nur 50 bereitstellen. Und das fand ich ganz spannend, weil das natürlich gerade in diesem Umfeld eine ganz immense Kostenersparnis ist.
Ja.
Ne? Mhm. Bin ich mal ganz interessant. Also ne, haben wir natürlich jetzt leider irgendwie nicht so wirklich einen Use Case für. Zumindest haben wir jetzt noch, also wir haben halt, naja, ich will nicht sagen, wir haben wenig Kunden mit Schichtsystem, aber spontan habe ich jetzt keinen Kopf mit Cloud-PC-Usage und Schichten.
Nee, tatsächlich nicht. Also, ja, wobei, doch, mir würden ein oder zwei einfallen. Ja, aber da reden wir,
müssen wir mal adressieren.
Abseits drüber.
Genau.
Oder sie fühlen sich direkt angesprochen hier.
Wahrscheinlich auch das. Eine weitere Änderung, die fand ich viel interessanter, nämlich hast du davon gehört, dass Rider jetzt Twix heißt?
Was heißt denn davon gehört? Ich habe es live beobachtet. Sozusagen.
Genau, Azure AD heißt nun Entra ID, beziehungsweise Microsoft hat angefangen oder hat schon vor einem Jahr angekündigt, dass sie eine ganze Reihe Produkte unter dem Familiennamen Entra zusammen konsolidieren wollen. Mhm. Und unser gutes altes Azure AD heißt nun Entra ID.
Mhm. Ja, das ist ja auch, wie hörte ich letztens beim Kunden, ist ja auch weniger irreführend, weil mit AD hat das ja nun.
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Mhm. Ne? Also das ist eine Begründung, die habe ich tatsächlich auch an mehreren Stellen gehört, dass Microsoft damit auch nochmal sehr deutlich machen will, dass das mit Active Directory so auch nichts zu tun hat.
Ja, was ja auch nochmal unterstreicht, eben dieser, was da halt immer schon so, das Gefühl, du hattest schon immer das Gefühl, das hat nicht mehr viel miteinander zu tun und die Brücken, die sie dir jetzt bauen mit dem Asia ID Connect und so, das ist alles irgendwie angeflanscht und eigentlich auch nicht das, was sie vorhaben damit. Ne? Mhm. Aber ja, das ist halt ein Punkt. Ne? Also Asia ID wird zu Asia AD wird zu Entra ID.
Genau, richtig.
Ja. Ja.
Das Ganze ist dann halt der Teil der Identity- und Access-Management-Lösungen. Dazu gibt es dann auch noch Entra ID Governance. Mhm. Auch ganz interessant. Da geht es nämlich ganz konkret um das Thema Identity Governance, ne? Lifecycle mhm. von Lifecycle und mhm. Management von Identitäten. Wir alle mhm. kennen das Problem. Somit, ne, was ist denn mit Benutzern? Wo kommen sie her? Wo ja. gehen sie hin? Wer baut Benutzer zurück? Solange du ein Azure AD Sync hast mit deinem On-Prem AD und da deine User pflegst, ist das ja noch einfach. Na, User weg, dann verschwindet auch die damit verknüpfte Cloud-Identität.
Ist schon das Problem, aber ja, bitte.
Ja, aber wenn du jetzt halt auch so Native Azure ID oder Entra ID hast, klar, mhm. da muss man sich auch mal hinsetzen und wie sieht denn so der Prozess aus? Mhm. Oder wie sieht der Lebenszyklus aus? Wie werden Benutzer angelegt? Ne? Mhm. Wie werden sie gepflegt? Wie kommen sie nachher weg?
Ist natürlich für viele jetzt auch dann dort nochmal eine wichtigere Frage, einfach wegen Lizenzen, weil das unmittelbare Kosten sind, die vorher richtig. Allein in der Active Directory, ja klar, ein User braucht eine CAL, aber um Himmels Willen, ne, da macht sich, glaube ich, hat man sich, glaube ich, nie so richtig Gedanken drum gemacht. Also in vielen größeren Umgebungen wird zum Beispiel das konkret als Problem genannt, ne? Also mhm. der User wird dann deaktiviert und hängt dann da noch 10 Jahre in der Active Directory rum.
Ja, ja, wir hatten das beide.
Also ich meine, du hast das ja zurückzubauen, eigentlich nicht.
Ja, du hast das ja noch viel intensiver mal gemacht in einem Projekt, mhm. Weil du ja so ein bisschen diesen ganzen Lifecycle von On-Prem-Usern mhm. mal betreut hast. Und ich glaube, es ist ja auch heute noch in vielen Unternehmen, gerade wenn es kleinere Organisationen sind oder mittelständische Organisationen sind, tatsächlich ein Problem, wie werden User angelegt. Ne? Wir kennen, also ich kenne ja. auch gerade aus dem Healthcare-Umfeld definitiv das Problem, ne? Dann fängt eine neue Pflegekraft an, dann fängt ein neuer Arzt an, eine Ärztin an. Mhm. Und dann stehen die vor der Matte und sagen, ja, wo ist denn mein User? Ja, wir haben hier aber noch kein Laufzettel, von der Personalabteilung
oder
bekommen.
Ticket oder, ne?
oder sonst irgendwas.
Irgendeine Nachricht, genau.
Und der eigentlich schöne Weg ist ja, dieser ganze Lifecycle eben durch irgendein bestandsführendes System, zum Beispiel ein HR-System, geleitet wird. Ne? Da fällt dann irgendwas raus. Mhm.
Ne? Große Herausforderung. Also in den meisten Fällen, also ich habe jetzt schon häufiger mal den Part gemacht mit einem Austritt von Anwendern. Also in beiden Fällen war es dann so, oder zumindest in dem einen ist es gerade noch der Fall, dass das ausgearbeitet wird, wie das auszusehen hat. Aber in dem anderen Fall ist es so, da kommt dann eben aus der Personaler-Software ein CSV-Export rausgefallen und da stehen die aktiven Mitarbeiternummern drin und im einfachsten Fall, ne, in dem Fall läuft ein Skript dadurch und guckt, okay, habe ich in der Active Directory irgendeinen User, der nicht mehr da drin steht in dieser Liste, dann muss der jetzt in den Austrittsprozess eingehen. Und das dann über, keine Ahnung, 15 Tage, halben Monat hinweg. Und es geht eine Mail raus zur Bestätigung, dass dieser User dann entfernt wird, deaktiviert wird, entfernt wird. Mhm. Und halt solche Prozesse sind halt schon mal eine Erleichterung, weil der Rückbau von Usern ist nämlich auch häufig ein Problem. Ne? Unter anderem auch, ne, wenn jetzt ein neuer User anfängt, hat man eine Rollendefinition in der AD oder macht man das einfach so, dass man vorhandene User kopiert?
Ganz beliebtes
Vorgehen, aber auch nachvollziehbar. Ne? Da soll jemand die gleichen Berechtigungen haben wie Person X. Ja, und niemand hat die Möglichkeit oder vielleicht auch aufgrund der Organisationsstruktur, vielleicht ist es zu komplex, vielleicht muss man zu viele Leute ansprechen, um eine richtige Rollendefinition zu bauen. Ja, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Teamleiter aus dem Bereich so und so, der braucht exakt die und die und die und die Berechtigung. Das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, in vielen Unternehmen, gerade mittelständischen, die vielleicht auch mit einer ganz kleinen AD mal irgendwann angefangen haben und da nie das Augenmerk drauf hatten. Ne?
Ja.
Aber ja, ich bin abgeschweift, Entschuldigung.
Nö, das ist ja, das sag ich mal, das ist ja in der On-Prem-Welt das, was es in der Cloud-Welt auch gibt, ne? Also sprich Governance, Lifecycle Management von Identitäten. Dann gibt es noch Entra External ID, so eine Identity Management Solution, was so externe Anwender angeht, also um da ein Das Ganze soll dabei Entwicklern helfen, halt sichere Sign-in, Sign-up-Lösungen zu bauen für Apps, die dann halt auf Entra-ID zurückgreifen für das Identity-Management. Dann so als zwei. Ja.
Aber ist das denn jetzt Stand heute etwas anderes als Gast-User-Verwaltung?
Ja, das scheint auch noch in der Preview zu sein.
Das ist noch in der, okay.
Das zweite Familie, Permission Management und Governance, also das Thema Entra Verified ID, fand ich ganz spannend,
ja.
Weil es da nämlich auf einmal darum geht, digitale Identitäten zu managen. Das heißt, dieses typische Thema, wer kann jetzt zum Beispiel eine digitale Identität attestieren? Also eine Behörde, ein Amt, ein Unternehmen, eine Bildungseinrichtung. Dass sie dann auch in einer digitalen Registrierung irgendwo gespeichert werden und dann entsprechend auch von Unternehmen, von Behörden auch wieder verifiziert werden. Das Ganze basiert dann auch auf offenen Standards, Stichwort ist so OpenID oder auch Standards der W3C und ne, keine Blockchain. Also da muss man mal gucken, was daraus wird. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Dann hatte Microsoft CloudNox Security vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft. Mit dem oder deren Produkt ist eingeflossen in das ganze Thema Permission Management, namentlich Entra Permission Management, wo es dann eben darum geht, Berechtigungen und Berechtigungen von auf Ressourcen nicht nur in Azure, sondern auch in anderen Cloud-Umgebungen, also Stichwort AWS, Google Cloud, mehr Sichtbarkeit zu geben. Das ist ja durchaus ein Problem, ne? Wenn du heute mal, ich sag mal, selbst bei unserer kleinen Popitz-Umgebung, wenn man da mal so auf ein paar Sachen Berechtigung gegeben hat über Airbag oder so, das irgendwie mal nachzuvollziehen, zu dokumentieren, das ist ja schon durchaus tricky. Und wenn du dann das Ganze noch mit Multicloud, Airquotes machst, dann wird es ja ganz schnell sehr hässlich. Und da ist natürlich ein Stück Software, was sie das Ganze aufbereitet, reportet, dass du da auch eine vernünftige Governance für machen kannst, natürlich Gold wert. Dann gibt es noch das Thema Entra Workload ID. Da geht es eben darum, dass man Sachen wie Apps, wie Services, wie Containern, wie IoT-Devices entsprechend Zugriff auf andere Apps und Dienste, Cloud-Ressourcen, dass man diese Zugriffe verwalten kann. Dafür ist dann halt das ganze Thema Entra Workload ID gedacht. So, und jetzt kommt das sind jetzt so die beiden großen Punkte gewesen. Also einmal das ganze Thema Permission Management, Governance und das ganze Thema Identity and Access Management. Und so ganz nebenbei tauchte dann noch Network Access auf. Und das fand ich persönlich ja wieder viel spannender. Ganz konkret geht es sich um Entra Internet Access und Entra Private Access. Und bei Entra Internet Access reden wir über ein Secure Web Gateway. Im Sinne von Zscaler, was aber in Microsofts Global WAN lebt.
Okay.
Das heißt, auch in Verbindung mit zum Beispiel angepasste Conditional Access Policies. Also du kannst Conditional Access Policies und da wird es noch einige Erweiterungen geben für Conditional Access, kannst du dann den Zugriff von Clients in Richtung Internet steuern, als auch, das ist dann das Thema Private Access, identitätsbasiert, Zero Trust auf Apps und Ressourcen in der Cloud, in deinem Data Center.
Im Data Center.
Abgesichert durch den ganzen Spürkes, den Microsoft da machen kann. Der Verkehr geht durch Microsofts Global WAN, fällt dann halt entsprechend über VNets und so weiter dann auch dann, sag ich mal, in zum Beispiel auch in dein Data Center wieder raus. Soll ganz konkret VPNs ersetzen.
Ja. Klingt, ja.
Und ist im Prinzip, wenn man so will, ja, so eine Art Erweiterung für das ganze Thema rund um die Application Proxies, die wir ja aus dem Azure AD kennen.
Aber natürlich nochmal eine andere Nummer, ne? Also es ein Agent, nehme ich an, auf den Clients? Oder?
Ja, das habe ich jetzt noch nicht gefunden.
Ja, okay.
Das Thema werde ich aber mal intensiv verfolgen. Das sieht für mich wie ein sehr breiter Angriff auf das Thema Zscaler aus.
Gefällt mir persönlich. Kommt natürlich jetzt wieder drauf an, was kostet der Spaß, ne?
Ja,
da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf.
Genau, da habe ich auch noch nichts zu gefunden. Das wird sich die Zeit, das wird dann wahrscheinlich noch gekommen. Also viele von den Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, die sind halt auch noch in der in der Preview. Muss man mal gucken, wo die Reise dahin geht. Auf jeden Fall sehr spannend.
Ja.
Also zumindest, ich persönlich bin ja wieder, ne? Da kommt ja dann der Netzwerker wieder in mir durch.
Ja.
Aber ja, doch, finde ich ganz
doch,
interessant.
Gefällt mir diese auch. Gefällt mir sehr. Sehr, sehr gespannt bei, ich sag mal, bei welchen Lizenzen das jetzt inkludiert sein wird. Weil das klingt nicht nach etwas, was du mit einer E1 nutzen kannst, wenn ich ehrlich sein soll.
Nee. Nee. Also ein Teil der Sachen, das hatte ich, wobei das ist halt das Problem, ne? Also die Informationen, die da jetzt vorliegen, ja, in den Docs findest du einiges, aber einiges ist halt auch noch in der, wie gesagt,
in der Preview,
da findest du dann nur irgendwelche PowerPoints zu, bla bla bla. Wobei ein Teil davon wird tatsächlich, also zum Beispiel, ich glaube, was das Permission Management oder was ID Governance, eins davon, das war tatsächlich sogar in der Azure AD P1, P2 mit drin.
Ja, wobei ist das nicht sogar, nee, das ist nicht quasi ein Ersatz für die Identitätsfunktion, die vorher schon da war, ne, in der Azure AD.
Nee,
oder?
Das glaube ich nicht.
Okay.
Wir werden das mal ja. aufmerksam weiterverfolgen.
Halten die Augen offen.
Genau.
Sehr spannend.
Wir hatten ja beim letzten Mal, hatten wir uns ja ein bisschen zu Namensschemas oder Namensschemata ausgelassen. Ganz interessant, hatten wir noch ein schönes Feedback vom Christian bekommen. Grüße gehen zurück. Der hat natürlich auch immer in einem sehr schönen Beispiel mal aufgezeigt, dass Namensschema auch schwer in die Hose gehen können, beziehungsweise zu internationalen Verstimmungen führen können. Und zwar hat er wohl bei einem, oder das war sein persönlicher Favorit aus der Freien Wildbahn, zwei Buchstaben für das Land, drei Buchstaben für die Stadt, zwei Buchstaben für die Anwendung plus eine fortlaufende Nummer. Gab dann zum Beispiel bei einem Server den Namen FR-Sachs-001. fanden die, ich hätte jetzt fast gesagt, die Froschfresser, die Franzosen, wahrscheinlich nicht so lustig. Nein. Aber auch in unserer Telegram-Gruppe ging es da ein bisschen hoch her. Und dabei sind wir über den UN-Low-Code gestolpert, also Code for Trade and Transport Locations. Ganz spannend, weil es halt auch für Deutschland sehr weit runter, ich habe so ziemlich jede Stadt gefunden, auch Nettersheim ist dabei. was mir noch keine
erstaunlich genug.
Ja, erstaunlich genug. Was mir keiner erklären konnte, warum Köln als auch Köln-Nil einen eigenen Code haben. Also Köln kann ich mir erklären, warum hat Köln-Nil einen eigenen Code?
Sehr gute Frage. Vielleicht wegen
Ford. Habe ich mir auch schon
überlegt. Vielleicht ist so eine spontane Idee, was gibt es in Köln-Nil? Ja, Ford.
Ne? Ford.
Ja, nur warum die jetzt da einen eigenen Code haben.
Mein Tweet hat die Stadt Köln übrigens nicht beantwortet.
Hast du das erwartet?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war ich wieder so naiv und habe gedacht, ja, die werden schon antworten. Nein, haben sie nicht.
Ja, mein Tweet an Microsoft Helps wurde auch nie beantwortet, ne? Wollte ich nur mal
auch
erwähnt haben hier.
Ja, ich glaube, Twitter ist nicht mehr.
Nee.
Ich weiß nicht, ob sich da auch vielleicht.
Das Azure-Team hatte geantwortet, hat mir dann aber gesagt, oh ja, kann man nicht helfen. Ich hatte ein Ticket. Ja. Mehr will ich noch gar nicht erzählen.
Das müssen wir später aufarbeiten.
Ich muss das erstmal mental in meinem Urlaub vermutlich.
Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Therapiesitzungen machen.
Mhm.
Ja, Therapiesitzungen. Jetzt nicht lachen, es sind erst quasi 33 Minuten oder so auf der Uhr. Aber wir müssen leider zum Aufreger der Woche kommen.
Ja gut, ehrlicherweise ist das ja nicht der Aufreger dieser Woche oder letzter Woche.
Das ist
Woche.
Der Aufreger des Jahres, sind zwei sogar.
Du hast den Aufreger des Jahres aufgetan, bist du sicher? Das Jahr ist noch jung.
Also mal gucken, ob sich das
also
nochmal,
noch
ob
Monate.
Sich das noch toppen lässt. Ja, ich bin da sehr skeptisch. ich hatte den Task bei einem meiner Favorite-Kunden einen VPN-Tunnel zu bauen. Also wie so oft kommt es mal wieder dazu, dass ein, ja gut, jetzt muss ich doch Kontext geben. Es ging um einen Bekleidungsautomaten.
Ich weiß nicht, ob mir dieser Kontext jetzt hilft, Also noch nicht, jetzt musst du, glaube ich, noch erläutern.
So, dieser Bekleidungsautomat wird von einem externen Unternehmen mit Klamotten bestückt. Soweit so gut. So, es musste ein VPN-Tunnel gebaut werden, damit dieses Unternehmen an diesen Bekleidungsautomaten rankommt. Erstmal kein Problem. Also, ne, das ist ja auch eine Daily Business. Ja. Es gibt dort verschiedene VPN-Tunnel zu verschiedenen Unternehmen. So, was geht uns oder was möchten wir denn sehen, wenn wir bei unseren Kunden einen VPN-Tunnel bauen?
Ich möchte gerne Netze sehen oder Hosts auf deren Seite. Ich möchte gerne im Zweifelsfall die Frage sehen, was habt ihr denn für Netze auf eurer Seite? Und ich möchte sehr gerne sehen, welcher Host mit welchen Host mit welchen Protokollen sprechen.
Exakt. Letzteres ist eigentlich der wichtige Punkt. Wir möchten eine Kommunikationsmatrix sehen, damit wir unsere Firewall-Policies
eine eindeutige
maßdingeln können.
Genau, und möglicherweise, wir wollen möglichst auch nicht fragen müssen, TCP oder UDP.
Genau.
Und wir möchten dann auch nicht hören, auch die Frage, beides.
Genau. Und wir möchten auch nicht hören, nee, das muss in beide Richtungen gehen.
Nein, natürlich, ja? Natürlich, so. Genau.
Also,
kann man die Firewall nicht ausmachen?
Auf jeden Fall fing das eigentlich noch ganz entspannt an. Auf der anderen Seite saß halt auch ein Netzwerker und ich habe gesagt, okay, dann habt ihr so ein Formular dafür? Ja, ja, haben wir. Okay, schick rüber. Gut, kriegst das Formular und denkst dir schon so, okay. Auf der Quellseite seitens des Lieferanten waren mehrere Netze und ein paar Hosts drin. Dann ein bunter Blumenstrauß an Protokollen, verschlüsselt, unverschlüsselt, HTTP, FTP, irgendwelche abgefahrenen Highports. Und dann natürlich war uns ein Zielnetz vorgegeben. Das ist ja noch okay. Sie haben gesagt, guck mal hier, verwendet ist bitte dieses Netz für ein NAT. Ne, das ist so das Typische, was man ja hat, wenn man da ein Netzkonflikt hat. Ne? Also wenn der Lieferant das gleiche Netz, was bei meinem Kunden verwendet wird, schon mal woanders hat, dann muss man halt natten. So, erstmal kein Problem.
Im Zweifelsfall ist das immer eine gute Idee, ja. Ne, dann kann der Kunde, also das nur, ne, dann kann der Kunde vorgeben, okay, ich hätte gerne auf deiner Seite das Netz, von dem ich weiß, dass sich nicht mit meinen Netzen überschneidet und wenn die Gegenseite gibt es dann halt in die andere Richtung vor. Funktioniert normalerweise sehr gut.
Ja, das mit dem Natten war auch kein Problem. Das konnte man ja bauen. Viel schlimmer war das. Ich habe gesagt, okay, das gefällt mir nicht mit den ganzen Netzen hier. Gib mir doch mal bitte eine Kommunikationsmatrix. Ja, dazu muss ich sagen, dass mein Kunde gesagt hat, ja, genau, alles gut. Ne? Wenn der Herr Terlisten sagt, brauche er, dann möchte ich das auch haben, ne? Weil der weiß, was er tut. Die haben wir nicht bekommen. Wir mussten dann ein bisschen hinterherlaufen, und dann fing es auch schon langsam an hässlich zu werden, weil man wollte diese Kommunikationsmatrix nicht rausrücken, sondern man hat sie dazu breitschlagen lassen, dass man sagt, ja, okay, wir dampfen das dann halt auf ein Netz plus, ich glaube, 3 oder 4 Hosts ein
Quellseite. Warte mal, was? Also die sind dann in der Lage zu sagen, okay, eigentlich müssen wir nur aus dem Netz und von dem Host damit sprechen. Aber vorher geben sie dir eine Liste mit X-Netzen und X-Hosts.
Diese Netze, diese Ports und das muss dahin.
Also das finde ich ja schon mal ein starkes Stück. Ne? Also entweder mache ich es vorher so präzise wie möglich.
Moment, die Pointe kommt noch. Pass auf, es wird doch schlimmer.
Ja, ich finde es jetzt schon ein starkes Stück.
Ja. Okay. Ja. So, dann habe ich das alles gebaut, geroutet, genattet, gemacht, getan. Habe diese relativ hässliche Firewall-Regel dann auch gebaut, wo ich dann auf der Source-Seite diese 3, 4 Hosts habe plus das Netz und dann in den Protokollen diesen ganzen bunten Blumenstrauß an Protokollen habe. Das dann auf meine Zielseite, auf die NAT-IPs gemacht. Es gab den Tag der Umstellung. Und dann gucke ich so auf meinen Firewall-Log und sehe dann nicht nur die in dem Protokoll definierten Anwendungen, sondern dass auf einmal versucht wird, zum Beispiel VNC.
Ach.
Plus diverses andere Zeug noch, was nicht in dieser Liste stand. Gut, konnte man noch damit erklären, ja, die Kollegen versuchen gerade wegen der Einrichtung und hin und her, dann habe ich dann nochmal die Sachen freigeschaltet. So, die ganze Kommunikation war dann auch per Mail immer, das zog sich wirklich über Wochen hin. Und nach der Umstellung wurde dann auch immer gesagt, so seitens des, des Dienstleisters, des Lieferanten, nee, alles schick, wunderbar. Ich ging in den Urlaub Und dann kamen so Mails wie so, hallo, oder ich, nee, da war ich noch nicht im Urlaub, aber halt nicht mehr für den Kunden im Einsatz. Und dann so, hallo, ne? Und dann gab es diesen Satz, wegen der Reglementierung auf Ihrer Seite haben wir eine IP-Adresse übersehen. Bitte tragen Sie die noch.
Da habe ich eine Allergie drauf.
Bitte,
ne?
Tragen Sie die noch.
Ihr macht das so kompliziert.
In die Regel ein. So, dann haben wir aber auch nicht binnen, also weder ich noch mein Kunde, haben dann auch nicht binnen weniger Stunden geantwortet, woraufhin per Mail angefangen wurde, rumzudrängeln. Ja, wir können hier nicht weitermachen, wenn Sie das nicht aufbohren.
Boah.
So, ne? Mein Kunde genervt, ich genervt. Und also generell war diese ganze Kommunikation sehr schwierig.
Ja, aber wir haben ja nun häufiger, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit der Haltung bei extern zu tun haben, dass wir, in Anführungsstrichen, denen das Leben schwer machen.
Das Problem ist ja, ich will denen ja nicht das Leben schwer machen, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass man in der Presse von Supply Chain Attacks hört und ich habe keinen Bock darauf, dass mein Kunde wegen einer Supply Chain Attack hops genommen wird. Mhm. Und generell halte ich es für sehr schlechten Stil, heute noch Sachen wie FTP zu verwenden.
Ja. Mhm. HTTP, Telnet.
HTTP auch nicht, alles. Telnet ist alles scheiße. Mhm. Ne? Also was ist denn das für alte Rotze, die sowas noch braucht? Mhm. Ja, da kann mir auch keiner erzählen, dass das Not tut. Und,
ja, du weißt halt nicht bei der, ne, sagen wir jetzt so, aber wir machen halt auch nicht diesen Maschinenbaupart. Ne? Also irgendwo ist da ja am Ende eine Maschine, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ein Bekleidungsautomat, ja.
Ja, es ist ein Automat und irgendwie ist es da vermutlich nicht ganz so einfach, diese Protokolle anzupassen.
Maybe. Grundsätzlich hätte man diese ganze sehr schwerfällige und ja auch fehleranfällige Kommunikation halt einfach dadurch verbessern können, wenn man direkt von Anfang an gesagt hätte, so passt mal auf, das ist unsere Kommunikationsmatrix. Guck mal hier, ihr habt auf eurer Seite, keine Ahnung, ihr habt ne, diese 3, 4 Komponenten bei euch und ne, das ist auf unserer Seite und das muss damit reden, das muss damit reden, das muss damit reden, hier verwenden wir dieses Protokoll, da verwenden wir jenes Protokoll und da machen wir das. Ja? Und im Rahmen der Einrichtung werden wir dann noch hier ODBC brauchen, wir brauchen da VNC, das könnt ihr dann nachher aber wieder rausnehmen. Die sollen mir doch nicht erzählen, dass sie das nicht im Vorfeld wissen. Ja? Ist das explorativ? Ist das jugendforscht?
Ja, nein, im Zweifelsfall wurde einfach immer alles freigeschaltet und man ist vielleicht das erste Unternehmen, das sagt, nee, hier, bei uns bitte nicht.
Also ganz ehrlich, da bin ich,
das ist manchmal
da bin
mein
ich
Eindruck.
Aber sehr gerne der Arsch, der sagt, nee, hier nicht.
Ja. Ja, das, was mich dann immer ein bisschen traurig macht, ist, dass ich glaube, selbst bei solchen Begegnungen lernen diese Unternehmen dann auch wieder nichts, ne? Weil man könnte es ja jetzt zum Anlass nehmen, zu lernen, okay, was haben wir hier eigentlich? Das hätte man zum Anlass nehmen können, so eine Kommunikationsmatrix zu entwickeln, wenn es sie denn nicht schon gibt. Ja. Ne, also ich habe es jetzt gerade bei einem anderen Kunden, das absolute Gegenbeispiel. Ne? Von Anfang an, es war immer klar, wir haben hier dieses Netz, wir haben jenes Netz. Ne? Wir haben wirklich so eine Protokoll, so eine Matrix bekommen, eine Kommunikationsmatrix, wer mit wem sprechen muss. Sehr fein heruntergebrochen auf minimale Anzahl Ports. Es war immer klar, wer in welche Richtung sprechen wird. Und ne, der Netzwerker schickte mir dann schon, okay, ich habe auf meiner Seite Folgendes eingerichtet, so als Dokumentation, ne, alle Policies, die er eingerichtet hat und alle SAs, die er eingerichtet hat und so weiter, damit man da einfach auch nochmal gegenchecken kann, auch hinweisen kann, okay, pass auf, da fehlt noch ein Port oder sonst irgendwas. Also genauso, wie es sein soll. Das Gegenteil von dem, wie es da bei dir verlaufen ist, glaube ich.
Auf jeden Fall ganz fürchterlich, aber mein letzter Stand ist jetzt nach Wochen, scheint das zu laufen. Und,
ja, toll.
Mal gucken. Gleicher Kunde, andere Baustelle.
Ist gebeutelt, ne?
Ja,
der Kunde ist manchmal, glaube ich, echt gebeutelt.
Ja, also das war, also da hat er wirklich einen Lauf gehabt. ich bin mittwochs hier mit Venenfahren vom Hof geritten.
Ja, Urlaub, ne?
Urlaub, so, genau. Sitze abends auf meiner Couch. Mein Jüngster schnorchelt sanft auf meiner Brust. Ich entspanne mich noch ein bisschen bei ein bisschen Reddit. Klingelt das Telefon. Also mein Handy. Und ich denke so, was möchte der Kunde um diese Uhrzeit von mir?
Das ist kein gutes Zeichen für gewöhnlich.
ich gehe ran. Es stellt sich raus, ein nicht näher genannter Hersteller einer radiologischen Software hat ein Software-Update versucht. Man muss dazu sagen, versucht. Denn irgendwie hat das nicht funktioniert. Fakt ist, weder der Webclient hat funktioniert, noch das installierbare Stück Software hat funktioniert.
Lass mich raten, wegen Reglementierung auf Ihrer Seite.
Warte, komm. Der Hersteller hat sich das kurz angesehen und hat gesagt, ja, ich würde sagen, das ist Ihr Virenscanner. Schönen Feierabend.
Wie schön Feierabend. Ja. Moment, es lief nicht.
Ja, also long story short, angeblich musste er das Gebäude verlassen, ist schon spät und ist dann ins Homeoffice gefahren. Der Kunde hat dann ein bisschen rumgeguckt, rief mich an.
Aber lief das dann zu dem Zeitpunkt? Nein. Lief irgendetwas? Nein. Also lief auch Nein. die Software gar nicht Nein. mehr? Also Update versucht heißt auch nicht, es hat auch keinen Rollback gegeben.
Update ist
wohl
irgendwie durchgelaufen.
Ah.
Ja, aber Client ging nicht, Webclient ging nicht und die Installation des Updates auf den Arbeitsplätzen brach dann halt ab, weil der Virenscanner Sophos Endpoint gesagt hat, oh, das ist hier eine PUA und hat die kassiert.
Ups.
Was ist PUA? Ist Possible Unwanted Application. Ne? Angeblich musste er dann halt aus dem Gebäude raus. Kunde ruft mich an, sagt, Hilfe, können Sie helfen? Ja, klar, kann ich helfen. Gar keine Frage. Ne? Gucke ich mir das Ganze mal auf der Kiste an, ist halt auch schon ein etwas angeranzter Server 2012, gut, ist jetzt mal egal.
R2 Findest oder du das, ohne R2?
Ohne R2.
Okay.
Guckst du ins Event-Log, findest du einen ganzen Arsch voll S-Channel-Fehlermeldungen.
TLS. 1.2.
Ja. Mhm. Da fand der Client versucht, nämlich TLS 1.2 zu machen. Mhm. Also die Client-Anwendung und der Server
sagt, nee.
Nee, möchte ich nicht. Gut.
Ja, kann man das der Anwendung denn, also ist das ein Anwendungsproblem oder hätte man das nicht so Registry-Geschichten?
Und
der IS.
Ja, dann gut. Puppelst du dir da mal eben die Registry-Einträge raus. Und gut, dann habe ich dem Ding erstmal TLS 1.2 beigebracht. Siehe da, S-Channel hört auf, Anwendung geht immer noch nicht. Gut, dann kam dann der Mitarbeiter dieses Herstellers dann spät abends, es muss so 22 Uhr gewesen sein, dann wieder in diesen Teams-Call rein. Und dann habe ich den kurz abgeholt, pass mal auf, guck mal hier, S-Channel-Fehlermeldungen. Kann es vielleicht sein, dass eure Anwendung TLS 1.2 machen will? So, dann passiert etwas sehr Ominöses, weil er sagte, ja, Moment, ich guck mal gerade was. Ah ja, da. Während der Installation mussten wir ein neues Zertifikat erstellen und da war die Bindung falsch. Das alte Zertifikat war wohl ein SHA-1 und jetzt war es ein SHA-256. Das, was hässlich ist, auf diesem Server war dann auch noch so eine Standalone-PKI drauf. Also das war schon nicht schön. Und dann lief zwar die Anwendung auf dem Server wieder, das heißt auch der Webclient ging wieder und die nicht aktualisierten Arbeitsplätze gingen, glaube ich, auch wieder, aber das Update lief halt nicht. Mhm. Also wenn die den Arbeitsplatz aktualisieren wollten, ging es nicht.
Aber dann, war das dann noch das schnell Antiviren?
Ja, war immer noch sofort Endpoint. Okay. 23:30 fiel dann der Satz, ich bin schon 30 Minuten über meine Arbeitszeitverletzung hinaus, brauchen Sie mich noch?
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Der Kunde meinte also, auch nur, wir auch alle. Aber gut, Sie können jetzt hier nicht mehr helfen, also ne? Gehen Sie.
Da ist die Tür, die virtuelle.
Ja, genau. Ja, ich habe dann noch
30 Minuten mal über Arbeitszeit.
Also das ist schon hart. Das habe ich noch nicht erlebt.
Also, der Kunde war auch Kunden. Du machst eine Arbeit beim Kunden, da brennt danach die Welt und dann sagst du, ich bin schon 30 Minuten über meine Arbeitszeitverletzung hinaus. Entschuldigung, aber das geht doch gar nicht, oder?
Ja. Wir haben es dann auch mit Sophos Endpoint hinbekommen. Also Problem scheint wohl tatsächlich gewesen zu sein, also dieses Update-Skript startet wohl eine PowerShell und die PowerShell ruft ein VBS auf. Und ich meine, ich halte nicht viel von Sophos, aber ganz ehrlich, wenn ich Endpoint wäre, hätte ich auch gesagt, das sieht fischig aus. Ne?
Das hätte ich auch bemängelt.
Gut, aber auch das lief dann wieder und ja, Gruß an die Truppe.
Das schweißt aber auch zusammen, oder?
Ja, schon, aber da packst du ja auch an den Kopf. Und ich weiß nicht, nach solchen, also sowohl jetzt mit diesem Dienstleister halt für diesen Kleiderautomaten als auch da jetzt, ich stehe dann da immer und denke mir so nachher, sag mal, hast du irgendwann mal in deiner Karriere so einen scheiß Job abgeliefert und hast dann auch noch gesagt, so ja, nee, ne? Sounds like a you problem.
Ich muss jetzt in den Feierabend, genau.
Ja, so.
Also das finde ich schon hart. Also ja, ne, klar, sowas kann immer passieren. Also jetzt gerade das Zweite, das passiert. Ne? Ja,
klar. Ohne,
ne? Gar kein Ding. Ne? Aber dann setzt du doch alles daran, dass es danach möglichst schnell wieder läuft. Ne?
Bei diesem Server waren es ja zwei Sachen. Ne? A, neues Zertifikat. Okay, ist ja in Ordnung, dass sie da sagen, nee, da ist jetzt ein SHA-1-Zertifikat.
Ja, okay.
Das müssen wir ersetzen, ansonsten funktioniert unsere Anwendung nicht. Unsere Anwendung möchte jetzt TLS-1.2 machen. Hey, alles cool, schick, ist in Ordnung. Mhm. Ja, ist ein Server 2012, ist angeranzter Müll. Ja, auch da kümmert man sich später noch dieses Jahr drum. Das Ding wird auch noch aktualisiert werden. Aber ich kann doch nicht hingehen. Ich meine, ein Blick ins Event-Log hätte doch gezeigt, okay, das ist kein Virenscanner-Problem. Also ja. Ich habe da gerade ein ganz anderes Problem. Und das waren zwei Probleme. Und dann die Dreistigkeit zu besitzen, zu sagen, sorry hier, ne, sounds like a you problem, fixt erstmal euren Virenscanner. Und ach übrigens, ich muss jetzt hier erstmal raus aus dem Gebäude.
Ganz ehrlich, noch nicht mal das hätte ich gemacht. Das hättest du auch nicht so gemacht. Nee. Also selbst wenn ich jetzt gesehen hätte, ich habe was bei einem Kunden gemacht und habe mit einer Dritteinwendung, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe, aber das, was ich getan habe, hat da drin ein Problem verursacht. Ja, dann helfe ich doch auch bei der Lösung. Ja, und ich kann, sag mal, eine Antivirensoftware, ne, zu sagen, okay, dann müssen Sie mal eine Ausnahme definieren für folgendes Verzeichnis oder sowas. Das muss doch drin sein. Ja. Ne, also wenigstens diese Angabe. Ne, kann ja passieren, das wird wahrscheinlich irgendein bestimmtes Temp-Verzeichnis gewesen sein oder sonst irgendwas. Der wird ja auch dieses Update nicht zum allerersten Mal eingespielt haben oder das wird wahrscheinlich.
Ich hoffe nicht. Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Ne? Ja. Ich meine, da geht es einfach. Fehler passieren, aber ich kann nicht sagen, hey, ne, hier, irgendwie ist euer Virenscanner irgendwie und.
Ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas könnte. Dass
Nein,
ich dann auch sage
also
dem Kunden,
allein
so,
auch
ich gucke jetzt mal auf die Uhr.
Genau, 23:30, weißt du, war für alle ein langer Tag, ja?
Ja.
Und dann zu sagen, ja, ich bin schon 30 Minuten über meine Arbeitszeit verzogen. Alter, selbst im Konzern ist das nicht so, dass jetzt gleich irgendwie ein SWAT-Team durch dein Bürofenster kommt und dich da zu Boden stürmt. Also typischerweise macht das der Betriebsrat
nicht.
Man
hat schon mal gehört, dass dann so Sicherheitsdienste schon mal irgendwann aufschlagen und sagen, wir müssen jetzt aber hier abschließen.
Nee,
und,
das ist ja auch okay.
Klar, aber
also das ist ja auch okay. Ich glaube, das hat er ja auch angebracht. Das war ja auch, ich muss jetzt hier aus dem Büro raus. Hey, alles cool.
Ja.
Ja, das kann passieren. Dann sage ich, okay, ich fahre jetzt schnell nach Hause und dann komme ich wieder in diesen Call rein und dann gucken wir uns das Problem weiter an, machen sich keine Sorgen. Ich gehe erst, wenn das wieder läuft.
Aber ist das so eine Sache irgendwie so vom persönlichen Stolz irgendwie, dass wir sagen, nein, das muss erst, wir hören erst auf, wenn das wieder läuft?
Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja auch seit Jahren leben wir ja die Maxime, wir helfen, wenn beim Kunden irgendwie die Hütte brennt, dann helfen wir dem Kunden erstmal und dann, ne?
Danach
schauen wir
dann
mal
erstmal,
wie wir damit umgehen. Ja, also, weiß ich nicht, ich komme damit nicht ganz klar mit so einer Handhabe.
Einmal mit Profis.
Das ist ein schöner Sendungstitel. In diesem Sinne würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich glaube, wir lüften jetzt nochmal, trinken Kaffee und dann müssen wir vorarbeiten.
Wir müssen noch ein bisschen vorarbeiten, ja, weil ich brauche auch Urlaub.
Also ich weiß ja, was, also ja, ich, nein, ich glaube wirklich, dass du urlaubsreif bist.
Moment, das müssen wir jetzt nochmal diskutieren mit einer Tasse Kaffee.
Das machen wir. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät.
Mach's
bis zum
gut.
Nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.